Ich liebe immer wieder die Bibel. Ich liebe immer wieder das, was da drinnen steht. Und ich denke manchmal in aller Bescheidenheit, es gibt auf dem ganzen Planet Erde, wo so viel geschrieben wird, es gibt kein besseres Wort, als das, was da drinnen steht. Es gibt nichts Besseres. Ich habe noch nichts gefunden. Und das begeistert mich immer wieder. Ich esse immer wieder. Es ist meine Nahrung, es sind meine Vitamine, weil die brauche ich. Es ist wie im Körper, wenn du Sport machst oder was auch immer. Wenn du nicht Nahrung hast, dann irgendwann ist verflüderisch. Mein geistiges Leben wäre schon lange irgendwo, wenn ich nicht die Vitamine immer wieder nehmen könnte. Es ist immer wieder so fein. Und David schreibt, dieses Wort ist für mich wie ein süßer Honig. Das schreibt er im Alten Testament. Das Alte Testament, oder? Das ist wie süßer Honig. Hey, was wollen wir machen mit dem Neuen Testament? Also, das ist Mövenpick, Klasse Garamell und Antigot und viele. Da kannst du einfach essen. Hochgenuss von einem Buffet, das ist das Wort Gottes. Und ich hoffe, dass das Wort Gottes, das ich in einfacher Form, es ist ja nicht kompliziert, dir darf bringen. Es ist etwas, was mich berührt hat. Und ich hoffe, dass es auch dir auf der einen und anderen Impuls geben in deinem Leben. Und das Thema heute ist in Leichtigkeit leben. Oder Leben in Leichtigkeit. Damit meine ich jetzt nicht unsere Kilo auf unseren Rippen. Wenn du das gedacht hast, dann muss ich dich enttäuschen. Sondern manchmal ist es so, dass wir in unserem Innenleben ein bisschen zu viel Kilo mit uns schleppen. Und ich hoffe, dass vielleicht 10 oder andere unnötige Kilo von deinen geistlichen Rippen runterpurzeln kann. Und du darfst etwas entdecken von einem Leben in Leichtigkeit. Ja, ich habe ein paar Verse aus dem Philipperbrief. Und die ersten Verse werde ich dir gerade lesen zur Einleitung. Kannst du noch warten, das tue ich jetzt selber so lesen. Es fängt im Philipperbrief 4 folgendermaßen an. Im Vers 12 steht: Besser gesagt im Vers 10. Der Paul schreibt ab Philipper: Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ist ein lustiger, unser Paulus, oder? Ich lese es nochmal. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ist der bescheiden, hä? Yeah. Und es ist ein bisschen humorvoll, ich finde Paulus ein bisschen humorvoll. Und ich finde, gleich sehen wir hier ein spannendes Detail für unser Leben, für unser zwischenmenschliches Leben. Und zwar, der Paulus kommuniziert hier seine Bedürfnisse. Er kommuniziert hier im Brief seine Nöte, ohne einen falschen Erwartungsdruck auf sich zu legen. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich Erwartungen an Menschen habe oder an einen Menschen habe oder ob ich einen Wunsch an einen Menschen habe. Ich glaube nicht, dass der Paulus in erster Linie eine Erwartung hat, sondern einen Wunsch. Ich werde kurz auf das spannende zwischenmenschliche Detail eingehen. Mit folgendem Beispiel. Zwischen Erwartungen und Wunsch. Wenn meine Frau von mir erwartet, dass ich jetzt endlich den Abfall mache, wenn sie es erwartet, dann fühlt sich das für mich nicht so gut an. Ich kann eigentlich nur ein bisschen verlieren. Wenn ich es nicht mache, habe ich eh verloren. Und wenn ich es mache, dann habe ich einfach ihre Erwartungen erfüllt. Super. Immerhin. Immerhin. Ist nicht nichts, aber wenn sie einen Wunsch an mich hat, sie wünscht es. Und zwar wirklich einen Wunsch, den ich erfüllen kann, oder auch nicht. Kein manipulativer Wunsch. Gell, Frau? Nein, sorry. Manchmal ist das so ein bisschen. Einige lächeln, wisst ihr, was ich meine? Wirklich ein Wunsch, den ich frei bin zu entscheiden, aus Liebe, fühlt sich das für mich ganz anders. Aber wenn ich es mache, dann habe ich Freude und sie hat auch Freude. Spürt ihr den Unterschied? Ist ein Feines, aber es ist spannend im Zwischenmenschlichen. Wenn wir Erwartungen, wenn du eine Kultur hast in deiner Ehe, im Familienleben, im Gemeindeleben, wo auch immer, von Erwartungen. Wir erwarten, ich erwarte. Oder du hast eine Kultur von Wünschen. In meiner Ehe haben wir eine Kultur von den Wünschen. Das ist Freiheit. Das ist Leichtigkeit. Erwartungen machen es schwer. Es wird schwer. Und Wünsche zu erfüllen, das ist Freiheit. Das gibt Weite. Und vielleicht ist es manchmal schwer in unserem menschlichen Leben. Vielleicht ist es in deinem Leben so ein bisschen isolierend geworden, weil du eigentlich ständig ein Erwartungsmensch bist. Deine Erwartungen, die du gehabt hast an einen Menschen, an eine Gruppe, wer auch immer, ist nicht erfüllt worden. Und jetzt ist es schwer und dunkel geworden in deinem Leben. Aber wenn ich einen Wunsch habe, ist der andere, ein Mensch oder eine Gruppe, immer frei. Und ich glaube, es ist ein kleines spannendes Detail im Zwischenmenschlichen. Lass uns eine Kultur leben von den Wünschen. Wir können es sagen. Der Paulus hat es gesagt, hey, ich habe auch diesen Wunsch. Aber kein Erwartungsdruck, der unser Leben, der unsere Beziehungen so schwer macht. Er fährt nachher weiter und sagt, ich habe gelernt. Der Paulus sagt, ich habe gelernt. Wir können ja alles Mögliche lernen im Leben. Die haben gelernt Algebra oder Geometrie. Oder ich habe gelernt, fein kochen. Wer ist für fein kochen? Wer ist für Geometrie? Ich bin für Kochen und Essen. Wer ist für Zahlen? Wie auch immer. Und wir können ja alles Mögliche im Leben lernen. Wie kann ich mit dem Handy umgehen? All die Funktionen und, und. Wenn du etwas gelernt hast, das fühlt sich gut an. Jetzt, was hat der Paulus gelernt? Was schreibt er da? Er schreibt nachher, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Hey, das ist mehr wert als jeder Sechser im Lotto. Einfach zufrieden sein. Du hast einen Sechser im Lotto, bist immer noch zufrieden. Aber das da, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein, das ist das Kostbarste. Wir sind ja so schnell unzufrieden. So viele Sachen machen uns unzufrieden. Vielleicht ein Mensch. Kannst du mal überlegen in deinem Leben, so ein bisschen, wo bist du unzufrieden? Vielleicht ist es ein Mensch. Wenn du schon nur an den Mensch denkst, ist schon, wird es schwer. Und wenn du ihn dann noch siehst, dann ist es Feierabend, oder? Dann ist es ganz schwer. Und dann kommt meine Tochter zu mir und sagt, Papi, ich hatte so gute Laune. Ich war so zufrieden. Und jetzt musste ich das Brünneli putzen. Das ist manchmal ein Job, was ich mache. Ich musste das Brünneli putzen. Und deine blöden Barthaare, die sind alle Ritze drin. Ich musste mit dem Bürsten all deine blöden Barthaare rausbürsteln. Das ist meine ganze gute Laune dahin. Ich sagte, ja, okay. So kleine Sachen manchmal, Wiederholungen. Manchmal sind es kleine Sachen, die uns ständig unzufrieden machen. Oder bist du unzufrieden, wenn du an deine Biografie denkst? Wenn du an dein Leben denkst? Wenn du an dein letztes Jahr und Jahrzehnte denkst, bist du unzufrieden und schwer? Oder du bist unzufrieden, wenn du an deine Küche denkst? Wie die aussieht? Komm wieder auf die Küche zurück, später. Es gibt so viele Sachen, die uns unzufrieden machen können. Und der Paulus sagt hier, ich habe es gelernt. Es gibt Sachen, liebe Freunde, die können wir lernen, das wissen wir. Und auch das können wir anscheinend lernen. Genauso wie ich habe mal gelernt, zum Beispiel Autofahren. Ich war so gut, ich war dann 20 gewesen. Ich dachte, Autofahren, das musst du kaum lernen. Das kannst du einfach. Und ich vergesse nicht den Moment, es war ein grosser, riesiger Platz gewesen. Und ich hatte einen Golf GTI. Und dann gebe ich so Gas. Und ich habe dann mit der Kupplung überhaupt nicht gecheckt, oder? Weißt du, was passiert, wenn du noch schalten musst? Du machst bum, 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 bum. Und dann bin ich dann wieder Platz und irgendjemand das Auto können retten. Aber ich habe es gelernt. Nach 16 Fahrstunden. Ich frage jetzt nicht, wer hat mehr gehabt? Wer hat weniger gehabt als 16 Fahrstunden? Ja, jetzt kommen die Männer. Ja, frage. Wer hat etwas bieten? Also, wer ist unter 12? Oh, unter 12? Deutlich, ich muss schon tun. Also, ja, seid ihr unsicher? 12, wer hat weniger als 12? 10, weniger als 10? Wow. Weniger als 8? Nein. Jetzt musst du sagen, ja, darf ich sagen? Gar keine? Ja, keine. Boah, okay. alle, die noch Auto fahren lernen, sie ist die Lösung. Applaus, hey, du. Ja. Und wie viele Unfall hat es in der Zwischenzeit? Wie viele Unfall hat es gegeben?
Keine.
Ja, keiner. Bravo, super, ja, wie immer. Nein, wir können es lernen, zufrieden zu sein. Wir können lernen, zufrieden sein. Wenn wir zufrieden sind, das macht so leicht. Das macht so unbeschwert. Aber wenn du unzufrieden bist, dann wird alles schwer und mühsam und träge. Und überhaupt, die sind alle nur so doof. Und das Leben ist wie eine Hühnerleiter. Kurz, steil und verschissen, oder? Es ist ja so. Wenn du unzufrieden bist, es ist kein Leben. Und wenn wir zufrieden sind, dann haben wir eine Lebensqualität. Dann ist es ganz anders zum Leben. Und der Paulus sagt dir anscheinend, wir können es lernen. Gehen wir mal weiter, wie es weitergeht. Er sagt, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Zu hungern. Ja, super Lernsession ist nicht das, oder? Ich hätte schon lernen, zufrieden zu sein, aber einschränken. Und noch hungern. Also bei Hungern hört es bei mir auf. Ich glaube, die Botschaft von der Zufriedenheit, oder wenn wir eine Botschaft oder eine von diesen Botschaften, die wir heute hören müssen, es ist die Botschaft von der Zufriedenheit. Wir sind so schnell unzufrieden. Ich denke, wir waren noch nie eine Generation, die so viel hat und zugleich so undankbar und unzufrieden ist wie unsere Generation. Und was will unsere Gesellschaft nicht alles einprügeln, was wir nicht alles müssen haben? Und wenn wir es nicht haben, dann sind wir unzufrieden. Und ihr sagt zuerst mal, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, zu hungern. Und es ist ja schon spannend, in dem Thema von der Zufriedenheit von einem Paulus in einem Philipperbrief, wenn er das schreibt. Ich denke, das eine oder andere weiss, wo das der Paulus seinen Brief geschrieben hat. Wo hat er den Brief geschrieben? Im Gefängnis. Schon wichtig zu wissen, im Gefängnis. Er war unsicher, wie lange werde ich noch leben? Er war ein Todeskandidat. Also ist schon noch gut zu wissen, der Paulus schreibt da nicht einfach, ist nicht irgendwo in der Ferien auf den Malediven, oder? Irgendwie all inclusive und schreibt so, hey, ich bin zufrieden in jeder Lebenslage, sondern er ist im Gefängnis. Er ist in Todesgefahr. Und da schreibt er das, ich habe es gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich habe es gelernt. Das ist tief. Und ich werde einfach so ein praktisches Learning geben, so, wo ich denke, es ist ein Detail, wo ich lernen kann, allenfalls zufrieden zu sein. Ich habe es folgendermaßen formuliert. Das ist die nächste Folie. Ich lösche unbewusste Bilder oder Fotos in mir. Und ich will es anders formulieren. Ich kill unbewusste Fotos, Bilder in mir. Was meine ich damit? Ich komme nochmal zurück auf unsere Küche. Nehmen wir mal an, wir haben ja nicht die schönste Küche daheim, aber am Morgen, wenn du in deine Küche kommst, dann hast du schon mal den Ablöscher. Sie ist dunkel, sie ist eng, sie ist unpraktisch eingerichtet und die Plättchen, die da sind, sind eh uralt. Und ich so, ich bin unzufrieden. Warum bin ich unzufrieden? Du musst jetzt nichts sagen, das ist eine rhetorische Frage. Ich frage nochmal, warum bin ich unzufrieden? Wegen diesen Sachen? Andere Story. Ich bin kürzlich bei einer Kollegin in ihrer Küche. Ich habe ihre Küche gesehen. Und sie hat mir ihre Küche vorgestellt. Mit leuchtenden Augen. Das und das. Wow, oder? Und in dem Moment war mir so klar, meine Küche ist einfach nur ein Loch. Ich bin unzufrieden. Also, warum bin ich unzufrieden? Weil ich vergleiche. Weil ich ein Foto gesehen habe, und jetzt kann ich vergleichen, und jetzt bin ich unzufrieden. Und ich glaube, wir haben so viele unbewusste Fotos in Emotionen in uns innen, die uns unzufrieden machen. Geh mal in dich hinein. Weißt du, so innere Bilder in dir abgelegt, wo du irgendwo gesehen hast, du hast es nicht, und jetzt bist du unzufrieden. Und allenfalls ist es dran, das eine und das andere Foto zu nehmen. Was machen wir mit dem Computer? Wir tun es löschen. Wir tun es woher? In den Küderkübel. Und was machst du mit dem Küderkübel? Das tust du auch noch löschen, oder? wirklich weg. Wo habe ich, wo hast du so Bilder in dir drin, wo dich unzufrieden machen? Und es ist schon noch spannend, dass das letzte Gebot von den 10 Geboten, das ist folgendes, nämlich, du sollst nicht begehren. Habt ihr erfahren noch einmal? Deines Nächsten. Weib, Frau, Kind, Schönheit, Frisuren, Trikot, was auch immer. Oder Weltreise, die ich machen kann. Ich nicht. Da, ich nicht. Nicht begehren. Weil Gott hat schon gewusst, wir werden so unzufrieden. Wir werden unzufrieden. Und der Paulus im Gefängnis, Todeskandidat, sagt, ich habe gelernt, in jeder Situation zufrieden zu sein. Das ist ja übernatürlich. Aber wir müssen mal ein bisschen spiegeln. Unsere Zufriedenheit oder auch unsere Unzufriedenheit. Und vielleicht ist dann so ein Bild in dir drin, das du jetzt hast. Vielleicht gibt jetzt der Heilige Geist so ein Bild. Du darfst es zu Jesus bringen. Wieder dann als Kreuz. Vielleicht kommt das später noch machen. Ich bringe das Bild zu Jesus. Was es immer bei dir ist. Und weißt du was? Es wird leichter in dir. Es wird leichter in dir. Plötzlich liebst du wieder deine Küche. Plötzlich bist du dankbar für deine Küche. Weil du das andere Bild gelöscht hast. Das ist Leichtigkeit vom Glauben. Paul schreibt nachher weiter. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nur ganz kurz einfach. Wir sehen hier die Weite von Paulus, die Vielfalt von Paulus, auch die Vielfalt vom Glauben. Und ich denke, mich ist es manchmal schon gefährdet, sehr schnell so ein bisschen in Schablonen zu denken. Der ist reich, ich bin nicht reich, oder ich bin reich, oder ich bin gesagt, oder der ist nicht gesagt, was auch immer für Krise müssen wir da haben. Er sagt, I can, ich habe beides. Und am Ende des Tages, egal wie reich, satt, Hunger, was auch immer, am Ende des Tages ist aufs Komma genau, braucht jeder Mensch genau gleich viel Errettung und Liebe. Zusammengefasst, jeder Mensch. Jeder Mensch liegt Gott genau gleich auf dem Herzen. Ob das irgendein Bettler ist oder ob das ein Reicher ist. Wir machen manchmal so schnell Unterschiede. Ja, jeder Mensch ist wertvoll. Und er sagt hier, ich habe beides. Ich habe eine Sicht für beides. Und auch in meinem Leben, ich habe beides Leben. Spannend, die Weite, die Vielfalt. Nachher lassen wir ganz gewaltige Vers natürlich. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Was macht Christus mich? Jämmerlich? Weinerlich? Bekümmerlich? Was macht er mich? Mächtig. Mächtig. Sag das mal. Mächtig. Ja, komm mal. Ich finde es komisch. Manchmal ist für Christen noch komisch, gell? Mächtig, oder? Ja. Im Laufe unseres Lebens kommt ja so viel Gedankenschrott in uns hinein. So viel Gedankenschrott. Manchmal merken wir es, manchmal merken wir es nicht. So viele Sachen, die auf unser Leben einprügeln. Und irgendwo tut sich das irgendwo in uns innen so wie so absetzen. Und uns irgendwo mit diesen Sachen arrangieren. Es wird irgendwo Teil von meinem Leben. Ich lerne damit zu leben. Vielleicht auch manchmal schon beschwerlich. Und jetzt, ich lebe, was im Jeremia 18,7 steht, dort steht, siehe, das geht Gott zum Jeremia, aber ich glaube, das hat auch Bedeutung für unser Leben, siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche. Völker und Königreiche, das heisst mächtig. Hast du den Zusammenhang? Neutestamentlich. Ich setze dich heute über Völker und Königreich, und dann geht es weiter, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Liebe Leute, es gibt Sachen in unserem Leben, da müssen wir einfach unbarmherzig sein. Manchmal sind sich Sachen in uns eingenestet, liebe Freunde, mit denen müssen wir einfach unbarmherzig sein. Das heisst, ausreißen, wegreißen, verschauben, mächtig sein. Und bauen und Pflanzen. Die Macht, die Jesus dir und mir gegeben hat. Jesus sagt, wir sollen mächtig sein in ihm. Das ist ja noch spannend, das mächtig sein in ihm. Jesus hat immer wieder gesagt, das finde ich noch spannend, Jesus hat immer wieder gesagt, wer an mich glaubt, wird. Ich sage es nochmal. Wer an mich glaubt, wird. Ich mache das mal. Wird. Wer an mich glaubt, wird. Machen wir mal zusammen kurz so eine Mini-Choreografie. Die sagen, wer an mich glaubt, die sagen, wird. Wahnsinnig schwierig, oder? Wer an mich glaubt, wird. Also 1, 2, 3. Wer an mich glaubt, wird. Oh. Wer an mich glaubt, wird. Danke, das ist wichtig. Du kannst nicht an Jesus glauben, ohne wird. Du kannst nicht an Jesus glauben und dann kommt einfach nichts. Ich bin auf meinem Stuhl. Nein, es gibt immer ein Wirt. Spannend in den Evangelien. Vier Evangelien, wo es beschrieben wird, der Glaube an Jesus. Wie heisst die Apostelgeschichte in Englisch? Action. Es wird, oder? Taten. Da passiert etwas. Das ist entscheidend. Machen wir es nochmal zusammen. He? Jetzt wisst ihr langsam, wie es geht. Und ihr dürft noch ein bisschen proklamieren. So ein bisschen. Wird, oder? So. 1, 2, 3. Wer an mich glaubt, wird. Wow. Nur eines, wer an mich glaubt, wird. Und jetzt könnt ihr dann aufstehen. He? Wer an mich glaubt, wird. Wow, hey. Also alle einfach bis auf 40, so, he? Oder wie auch immer. Wer an mich glaubt, wird. Super, also jetzt sind wir alle heiß. Ich habe mich schon lange heiß. Es hat Auswirkungen. Und zwar von dem, der mächtig ist. Und das wird, das mächtig, hat wie? Es hat Auswirkungen nach außen, nach außen. Und nach innen. Das wird nach außen. Das können so viele Sachen sein. Das können gewaltige Sachen sein. Bei vielen Beispielen der Kirchengeschichte bis dahin in Davos. Das können auch kleine, feine Sachen sein. Vielleicht auch ein bisschen unspektakuläre Sachen. Und gleich, es wird etwas, es entsteht etwas, und zwar von einem mächtigen Jesus. Ich gebe ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Es ist nicht spektakulär, aber manchmal sind es die kleinen Sachen, die man lernen kann, um auch grössere Sachen zu verstehen. Vor einiger Zeit hatte ich einen alten Wanderschuh gehabt. Und am Frühling habe ich so den Wanderschuh angeschaut und gesagt, der Wanderschuh der hat Löcher, das Profil ist schon völlig durch und. Für mich war klar, die Köse jetzt ist Zeit, einen neuen Wanderschuh zu kaufen. Ich bin dann wandern, immer wieder, Ende Saison. Ich hatte den Schuh immer noch gehabt. Im nächsten Jahr, wieder Frühling, oder? Ich nehme den Schuh wieder raus und denke, das ist wirklich die höchste Zeit, einen neuen Wanderschuh zu kaufen, oder? Ist Zeit, oder? Und die Monate sind dahin gegangen und ich habe immer noch keinen neuen Wanderschuh gehabt. Plötzlich meinte ich, ja, warum brauche ich eigentlich einen neuen Wanderschuh? Also, ich bin nicht irgendwo ins Gefährliche raufgegangen, einfach so ein bisschen da, wo es herzig und nett ist in den Bergen und so. Bin ich ein bisschen laufen, oder? Ja, Christa, du kannst doch nicht mit Löchern in den Schuhen rumlaufen. Ich sag, ja, warum nicht? Warum nicht? Ja, wenn es zum Beispiel korrekt kommt, dann werden deine Füße nass. Na und? Wenn ich heimkomme, muss ich eh duschen. Ich denke eh, ob ich jetzt noch nass bin und einfach nur Schweißfüße habe, duschen muss ich eh. Und plötzlich habe ich für mich so ein kleines, aber ein unschönes Erlebnis für mich. Ich habe mir etwas geschnallt. Ich, Küsse Bächler, ich kann wandern mit Löchern in den Schuhen und ich bin glücklich. Alle sagen mir, das geht nicht. Du musst neue Schuhe haben. Ich sage, ja, ich nicht. Verstehe mich nicht, Letz. Ich kann mit dem nicht sagen, du musst so Schuhe tragen. Nicht, dass halb der Wolf plötzlich mit komischen Schuhen läuft. Aber es war ein kleines, feines und gleich ein kraftvolles Erlebnis. Und verstehe mich richtig, der Paulus hat gesagt, ich habe beides. Das ist wichtig. Ich bin mit meinen Löchern rumgelaufen und dann gesagt, Jesus gibt dir die besten Wanderschuhe. Was ist die beste Marke? Doch keine Ahnung mit Marken. Wie auch immer, oder? Verstehe mich das richtig? Ich habe beides. Aber entscheidend ist, ich kann mit beidem happy sein. Ich gönne dir deine Top-Wanderschuhe. Halleluja, Vierser, hast du zwei. Und ich habe auch keine Schuhe. Aber die Frage ist heute Abend, was ist dein Loch in deinem Leben? Wo du denkst, es gibt mir das Recht, unzufrieden zu sein. Ich weiss, es gibt heftige Sachen. Ich weiss, es ist nur etwas Banales, das weiss ich. Es gibt heftige Sachen, es gibt schwierige Sachen. Ich will das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und gleich würde ich dir die Frage stellen. Was ist vielleicht dein Loch, das dich unzufrieden macht? Und schau, Jesus hat mich versorgt mit anderen Gedanken. Das war Jesus. Und wenn er uns mit anderen Gedanken versorgt, dann kann alles plötzlich anders aussehen. Dann kannst du mit einem Loch in den Schuhen glücklicher sein, als der, der die Top-Bergschuhe hat. Weil Jesus dich mit seinen Gedanken versorgt, weil er in dir mächtig ist. Das ist ein kleines Beispiel. Nach außen. Aber das andere ist auch nach innen. Es hat Auswirkungen nach innen. In mein Innenleben. Und da komme ich noch mal kurz mit diesen Gedanken. Aber so viel Gedankenschrott kommt je nachdem in uns innen. Und nach innen heisst, meine Gedanken sind verwurzelt in ihm. Meine Gefühle, meine Emotionen sind verwurzelt in ihm. Das ist der grosse Unterschied. Er macht mich mächtig. Wenn ich meine Gedanken mit ihm verwurzle, dann kann seine mächtige Kraft kommen und etwas in meinem Herz bewirken. Und es ist ein riesiger Unterschied, ob ich denke, wie der Humanismus mir lehren will. Ich baue auf mich selbst. Selbst, das ist der Humanismus. Und du kannst mit deinem Selbst ganz viel machen. Du kannst mit deinem Selbst manchen Turmbau zu Babel bauen. Du kannst mit deinem Selbst sogar manchen christlichen Turmbau zu Babel bauen. Aber wenn Jesus kommt, ist das eine ganz andere Dimension und Kraft. Wo das wird, sich auswirken. Ich werde das Beispiel noch erzählen aus meinem Leben. Die Ente hat schon gehört, so ein von meiner Geschichte, von meiner Biografie, nur ganz kurz. Ich bin ja vaterlos, also ich bin ja vaterlos aufgewachsen. Also, als ich 4 war, habe ich meine Eltern getrennt und ich kann mich nicht mehr wirklich an meinen Vater erinnern. Und ich vergesse nie, ich war an einem Pastoren-Treffen und hat der Referent uns Pastoren eine einfache Aufgabe gegeben. Hat jedem von uns ein Blatt Papier gegeben, weiss, mit einem Schreiber. Und dann hat er gesagt, jeder von euch soll jetzt einfach nur ein schönes Beispiel aufschreiben, das er hatte mit seinem Vater. Nur eins. Ich habe mein Blatt Papier, mein Schieber. Es bleibt weiss. Ich bin zum Referent gegangen und gesagt, ich weiss aus diesem Grund, ich weiss kein einziges schönes Erlebnis, das ich mit meinem Vater hatte. Er hat gesagt, ja, das schreibt doch einfach auf die Zeugung von dir. Ich sagte, ja, der Lustige, du. Ich kann mich auch nicht mal an meine Zeugung erinnern. Ja. Aber jetzt hätte ich etwas sagen. Und das, was ich jetzt sage, da zittert wahrscheinlich die Hölle, aber der Himmel applaudiert. Und zwar, meine Biografie, die fängt an vor meiner Zeugung. Vor meiner Zeugung gibt es manches Heilskapitel, wo mein Vater im Himmel geschrieben hat. Ich habe mich entschieden, nicht Biografie, nicht mein biologischer Vater oder wer oder was auch immer ist mein Gott in meiner Biografie, sondern der Vater im Himmel ist Gott in meiner Biografie. Und er ist mächtig. Er ist mächtig. Und weißt du was, das macht mich so leicht. Ja, es gibt Sachen, die sind unschön, die kannst du in die Waagschale legen. Aber auf der anderen Seite gibt es die Biografie von meinem Vater im Himmel. Und die hat Macht. Die ist mächtig. Die ist verwurzelt in meinen Gedanken, in meinen Emotionen. Und das macht mich so leicht und so dankbar. Und ich kann in aller Freiheit über das reden. Ich habe gerade kürzlich mit einem Mann geredet. Der ist um die 80. Seit Jahrzehnten ist er Christ. Und er bringt mir alle Geschichten, die er erlebt hat als Kind mit seinem Vater. Nicht schöne Sachen. Disqualifizierende Sachen, die sein Vater über ihn ausgesagt hat. Wir alle wissen, Wort haben Macht. Aber liebe Kirche, auch die guten Worte haben Macht. Auch die guten Worte. Und warum soll ein Wort von einem Mensch mehr Macht haben als das Wort von meinem Vater im Himmel? Schau, ich stelle mir das so vor. Mein Mut, das Mut von einem Menschen ist so gross. Ich weiss, es hat Macht, aber es ist so gross. Die Worte von meinem Gott im Himmel, die sind so gross. Amen. Und ich lasse mehr auf ihn. Und das ist verwurzelt in meinem Denken, in meinen Gefühlen, in meinen Emotionen. Wenn ich zum Beispiel lese, Johannes 17, der sagt Jesus, dass so, wie der Vater Jesus geliebt hat, so liebt der Vater euch. So wie der Vater im Himmel Jesus Christus geliebt hat, so sehr liebt er den Küsebächler. Halleluja! Halleluja! Das macht mich leicht. Okay? Ich werde noch schließen mit folgendem Bild. Ich habe hier Geld. Wie viel ist es wert? $100. Danke, sehr mutig. 100 Franken. Applaus, 100 Franken. Jetzt. Verkrügle nicht die 100 Noten. Wie viel ist es jetzt noch wert? Über 100 Franken. Okay. Es wird ein bisschen appetitlich, aber ich spähe drauf. Es ist ein unappetitlich, aber weißt du, glaube ich, das Leben ist nicht immer nur appetitlich. Es ist nicht appetitlich, es passieren Sachen, die sind hässlich. Die sind hässlich in unserem Leben, darum dürfen wir manche Sachen darstellen. Wie viel ist es jetzt noch wert? 40 Franken? Immer noch 100. Ich tue es jetzt fest, weil ich schaube sie drauf. Wie viel ist jetzt noch wert? Immer noch 100. Schau, ich weiß nicht, was man mit deinem Leben gemacht hat. Wie man auf dir rumgeschaubelt ist, was man dir gesagt hat. Aber der Wert bleibt. Dein Wert bleibt. Und mein Wert bleibt auch. Und das macht mich wertvoll. Und das macht mich so etwas von leicht. Und dankbar. Ich lasse nicht zu, dass so Sachen mich entscheidend belasten. Sondern durch das, was der Vater im Himmel zu mir sagt, das hat am meisten Gewicht in meinem Leben. Und ich nehme die Worte und ich spreche sie aus. Laut, klar und deutlich. Es ist lauter und klar, als was immer mir ein Mensch sagen kann. Das ist ein Teil von dieser Leichtigkeit im Glauben. Und ich werde zusammenfassend noch einfach den einen Vers noch lassen, so, wie es der Paulus noch zusammenfasst. Wir können das doch zusammen miteinander lesen. Das sind gute Worte. Er sagt da, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Jesus Christus, ich danke dir vielmals für dein Wort. Danke, dass du unser Leben nicht beschweren willst, sondern dass du Leichtigkeit in unser Leben hineinbringen willst. Und du siehst es, unser Leben. Das sind vielleicht Sachen, wo wir merken, da bin ich unzufrieden. Und vielleicht gibt es so ein Foto in dir, wo du merkst, hey, das Foto, das Bild, das ich so in meinem Unterbewusstsein abgelegt habe, heute ist ein Moment, wo ich das ans Kreuz bringen kann. Zu dem, der mächtig ist. Nicht ich bin mächtig, sondern du, Jesus Christus, bist mächtig. Mhm. Du kennst unsere Geschichte, du kennst unsere Biografie. Und ich danke, dass es ein Tag ist, wo du sagst, siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Jesus, der, der mächtig ist, will dir helfen, Sachen neu zu pflanzen in deinem Herz. Und es wird mächtig, weil der allmächtige Gott an deinem Herz wirkt. Danke vielmals, Jesus Christus, dass du uns diese Sicht gibst. Und ich segne dich heute Abend mit Leichtigkeit, dass gewisse unnötige Kilos und Pfund aus deinem Leben rauspurzeln, weil sie Jesus wegschickt in seiner Kraft. Und Leichtigkeit, himmlisches Licht darf in dein Leben, in deine Gedanken, in deine Emotionen hineinkommen. Im Namen von Jesus Christus. Amen.